André, mein Lieber, ich würde dich heute gerne mal mit ein paar Zahlen überschütten. Und ich fange mit einer Zahl an, und zwar 52,8% der Bevölkerung in Deutschland wohnt in Mietwohnungen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es, also dass es sehr hoch ist, der Anteil an Mietern in Deutschland, ja, aber so hoch hätte ich nicht gedacht.
Deutschland hatte 2024, da ist diese Statistik her, den höchsten Mietanteil in Europa. Und
Das
das
ist
ist schon
krass.
heftig. Daraus lässt sich schließen, dass 47,2% in selbstgenutztem Eigentum wohnen. Das heißt, wir haben 47,2% Mieter, und davon sind aber ein Großteil Mieter, ach Quatsch,
Eigentümer,
Eigentümer.
Eigentümer.
Ja, sehr gut. Wir haben also 47,2% Eigentümer, und davon ist ein Großteil aber in Eigentumswohnungen unter. Das heißt, Einfamilienhäuser haben wir einen sehr, sehr kleinen Teil. Der liegt irgendwo so zwischen 14 und 20%, je nach Bundesland, je nach Region. Und der ist meiner Meinung nach viel zu gering, dafür, dass ein Eigenheim haben total toll ist. So. Und ich möchte noch mit noch ein paar anderen Zahlen versorgen,
Ja.
bevor ich mit dir über das eine oder andere sprechen möchte heute. Wir haben 2024 216.000 Wohnungen genehmigt bekommen in Deutschland letztes Jahr.
Ist ja eigentlich gar nichts.
Ist relativ wenig tatsächlich. Wir haben einen starken Rückgang, der seit 5, 6 Jahren geht der Wohnungsbaumarkt stark zurück. Und wir sind mittlerweile auf einen, ja, auf ein Defizit von ungefähr, also je nachdem, welche Quelle du anguckst, sind wir irgendwo zwischen 550 und 800.000 fehlenden Wohnungen
Aktuell, ne?
aktuell in Deutschland, die sich in den meisten Fällen auf Ballungsgebiete
Beziehen.
fokussieren. Und man geht davon aus, dass da jedes Jahr um die 100, 150.000 fehlenden Wohnungen dazukommen. Das liegt einerseits daran, dass immer weniger gebaut wird, Wohnungen gebaut werden. Wir haben zwar letztes Jahr auch wieder einen leichten Anstieg gehabt, ich glaube so an die 30% mehr
Als im Vorjahr.
als im Vorjahr. Aber wenn das Vorjahr halt irgendwie ein Totalzusammenbruch war, was es ja war, also
Ja,
es ist jahrelang immer weiter
Sagen
runtergegangen.
die 30% eigentlich in realen Zahlen, ist es dann trotzdem zu
Immer
wenig?
noch zu wenig, genau.
Ja.
Und dieses Jahr sehen wir schon wieder, dass es schon wieder zurückgeht. Also, dass diese 30% wirklich nur eine kurze Momentaufnahme sind. Und das ist etwas, wo ich mir einfach auch Sorgen mache für die Zukunft von Wohnen, für die Zukunft von Mieten. So. Und wir haben ja das große Problem, wenn wir so viel Prozentzahl, so viel Mieter haben, so wenig Eigentum haben, viel Miete haben und keine neuen Mietwohnungen gebaut werden oder zu wenig neue Mietwohnungen gebaut werden, dann wird ja dieser Trichter, wo Wohnungen fehlen, immer größer, immer größer, immer größer.
Ja.
Und der Druck im Kessel wird immer größer.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle, ne? Das wird ja dann immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum irgendwo als Mieter überhaupt noch zu finden.
Ja, aktuell ist es so, ich geb dir noch ein paar Zahlen, André, weil Zahlen, ja, wir haben aktuell im Durchschnitt Menschen da draußen, der Hauptmieter, ne, aufs Haushaltseinkommen gesehen, dass die Menschen da draußen ungefähr 30% ihres Einkommens für Miete ausgeben. Das heißt, ja, etwas über eine Woche im Monat gehen sie nur arbeiten für die Miete. Und in richtig extrem teuren Ballungsgebieten ist es teilweise 40, 50%, wo die Leute für Mieten ausgeben. Das heißt, hier geht ein Großteil des Geldes wirklich dabei drauf, ja, einfach ein Zuhause zu haben. Und weil der Wohnungsmangel im Moment, ja, weil immer weniger Wohnungen gebaut werden, werden diese Wohnungen auch oftmals immer mehr ausgeschlachtet, leider.
Ja.
Wir haben im Moment pro Jahr im Durchschnitt, der komplette deutsche Durchschnitt, eine Mietpreiserhöhung von 3 bis 4% per anno. Und dann kannst du dir das ausrechnen. wenn jedes Jahr 3-4% draufkommen, was in 10 Jahren das bedeutet. Also der Mietpreis, das nimmt kein Ende.
Nee, kann ja auch nicht, ne? Angebot, Nachfrage, und wenn wir so viel fehlende Wohnungen haben, ist das ja ein enormer Druck, der sich auch von Jahr zu Jahr verstärken wird.
Ja.
Ne? Und wenn ich dann wieder mal zurückdenke, zum Beispiel viele Banken rechnen bei höheren Einkommen, eine Finanzierung ist möglich bis 50% vom Haushaltseinkommen.
Mhm. Ja.
So, und dann habe ich aber, wenn ich 40% für eine Finanzierung einsetze, habe ich ja die jährlichen Mietsteigerungen, die mich eventuell in einer Mietwohnung erwarten, habe ich ja dann gar nicht.
Die gibt's nicht mehr, genau.
Die gibt's nicht mehr,
ja.
Ne? So, und wenn ich jetzt bei 30% Haushaltseinkommen bin für meine Miete,
mhm,
und habe 3, 4, 5 Jahre 3% Mieterhöhung, dann bin ich ja auch bei 40% Haushaltseinkommen, wenn das sich nicht auch verändern würde. Ne?
Also, Fakt ist, dass ich immer mehr Geld für Miete ausgeben werde,
genau,
in Zukunft, und dass der Druck im Kessel da ist, weil uns unheimlich viele Wohnungen fehlen. Das heißt, auch wenn eine räumliche Veränderung stattfinden muss, weil zum Beispiel Nachwuchs da ist, weil, ne, die Familie verändert sich, die Bedingungen verändern sich, weil ich jobtechnisch umziehen muss, na, egal wie ich sehe und wende, sobald du aus der Wohnung, in der du gerade drinne bist, raus musst, wirst du Probleme haben, eine adäquate neue, bessere, größere, gleichwertige und preislich bezahlbare Wohnung zu finden.
Genau.
Weil wenn ich einen neuen Mietvertrag mache, werden diejenigen in den meisten Fällen einen ordentlichen Mietsatz verlangen.
Aber ist ja auch verständlich.
Und angepasst
verlangen. Ist ja auch verständlich. Ja, also findet jetzt nicht unbedingt verwerflich.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Darum geht ja gar nicht, dass es verwerflich ist. Hm? Das ist einfach die Ist-Situation. Ja,
genau.
Vermieten ist ein Geschäftsmodell. Und ja, natürlich habe ich, wenn ich eine große Gesellschaft habe, die haben auch eine gewisse gesellschaftliche
Verpflichtung,
keine Frage. Aber es muss auch wirtschaftlich sein, weil die haben auch ihren Investoren oder ihren Gesellschaftern Verpflichtung gegenüber.
Genau, weil sonst können sie ja auch nicht die sozialen Aspekte, also dass sie jetzt sagen, die müssen einen Anteil günstiger Wohnung zum Beispiel,
genau,
haben beim Neubau, den können sie ja nicht nachkommen, wenn sie die Gelder nicht irgendwo erwirtschaften.
Genau, das heißt, Wohnen muss immer für alle Beteiligten funktionieren und wirtschaftlich machbar sein, sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter. Und deswegen gibt es eigentlich nur einen Trend bei den steigenden Kosten und bei steigenden Unterhaltskosten, die ja da sind. Der kann nur nach oben gehen.
Ja.
Ja. Dazu oder dagegen stehen halt diese nicht baubaren Wohnungen, weil keiner mehr das Geld in die Hand nimmt oder wenige das Geld in die Hand nehmen und investieren. Wir hatten das selbst ja, dass wir auch für Investoren mal gerechnet haben, mit denen wir auch schon einige Häuser gebaut haben, die sagen aktuell, bei den aktuellen Zinsen, mit den aktuellen Bedingungen, Bauamt, Überforderung, 6 Monate warten, bis es da irgendwie mal zu einer Baugenehmigung gibt, gerade bei solchen Großprojekten, wird es unwirtschaftlich, dann stecke ich mein Geld lieber in ETFs.
Ja. Oder andere Geldanlagen.
Ja.
Das hatten wir ja wirklich ein paar Mal. Das waren jetzt keine Rieseneinheiten, ne? Aber wenn ich so dran denke, wo es um 6 Einfamilienhäuser für die Vermietung ging, da war keine Rendite da.
Genau.
Null. Rendite null. Und warum soll ich denn
dieses noch, Risiko?
Ja, Risiko, die Zeit, den Stress, mein Eigenkapital, was ich anteilig auch bringen müsste, in so ein Projekt investieren.
Und dann brauchst du nur einen Mieter, der 3 Monate Mietausfall hat, also der nicht zahlt.
Genau, ja.
Oder irgendwas geht kaputt oder. Das musst du ja als Vermieter nach. Das heißt, du hast keine Rücklagen, die du bilden kannst, weil
also,
keine Rendite da ist.
Es macht dann keinen Sinn zu investieren.
Einfach nicht machen.
Hm?
Ja, dann macht es keinen Sinn.
Genau.
Und das wiederum sind dann wieder ganz viele Wohnungen, die fehlen.
Richtig.
Ich glaube, dass es da nur eine Stellschraube gibt aktuell, und das ist eine politische. Und davon habe ich ganz wenig Ahnung. Das ist ja eher Stammtisch dann, Stammtischniveau,
genau,
sage ich mal.
Ja.
dass eben Veränderung her muss. Und wenn man sich da die Expertenmeinung anguckt, ich habe mal ein bisschen recherchiert auch für heute, was sagen die dann? Dann ist der Tenor eigentlich immer derselbe. Die Genehmigungsverfahren müssen drastisch schneller werden, weil du als Finanzierer weißt es, André, was kostet denn diese Phase in der Zeit, wo wir warten, dass wir.
Also Finanzierungskosten sozusagen während der Bauphase.
Ja, die sind enorm hoch. Die machen ja teilweise mehrere Prozent aus. Also was hast du Bereitstellungszinsen?
3% zum Beispiel. Ja. Ne?
So, wenn da 3
auf
Millionen,
die Summe, die bereit steht. Ja.
Genau. Wenn du dann ein Objekt mit 3-4 Millionen hast, 3%, da weißt du, was ein halbes Jahr warten beim Bauamt kostet.
Genau. Also,
das ist Rendite, die flöten geht.
Ja.
Ja.
Ne?
Und das muss einfach schneller werden. Dieser Zugang im Prinzip muss schneller werden. Da gibt es ja auch gerade Veränderungen in Idee. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Und was auch passieren muss, es muss wieder Anreize, politische Anreize geschaffen werden, die eben nicht den großen Gesellschaften, die ja teilweise gesagt bekommen, es wäre vielleicht schlau, dass man sie enteignet und so ein Blödsinn. Also es muss ein ruhiges Fahrwasser reingeben und es muss Anreize geben, dass Menschen, die investieren wollen in dieses Land, in Wohn- und Mietraum, dass die ein Gefühl bekommen, dass es schlau ist, dass es langfristig sicher ist. Ich glaube, das ist ein Thema.
Genau, unverlässliche Zusagen, die eine langfristige Planung der Investitionen auch rechtfertigen.
Ja. Ich glaube, die Welt ist sowieso schwierig geworden. Das heißt, ich bin kein Freund davon zu sagen, die Politiker machen alles schlecht und die sind alles, ich glaube, die kämpfen ganz schön und die rödeln ganz schön und die machen an vielen Stellen ganz, ganz viel. Und da passiert ja auch einiges und ich glaube auch, dass viele, und da zähle ich voll dazu, gar nicht die Weitsicht und den Horizont vielleicht von einigen Politikern haben, die Dinge entscheiden, die heute irrsinnig wirken, so, und aber in langfristig gedacht schlau sind, ne? Man weiß es nicht so. Deswegen kann ich auch keine Lösung anbieten, so, aber eins ist klar, wir brauchen mehr Wohnraum.
Ja.
Und wir können, und das ist etwas, das können wir jetzt machen, André, da haben wir nämlich Ahnung von, wir können Wohnraum, Mietwohnungen, diese Knappheit, die können wir entlasten. Weil jeder, der eine Mietwohnung sucht, also diese 800.000, die ja jetzt fehlen, sind ja 800.000 Familien, die eine Wohnung suchen und vielleicht keine finden. Und wir könnten jetzt Wohnungen bauen, das wäre eine Option. Aber wir könnten denen auch einfach ein Einfamilienhaus verkaufen.
Genau, und die entlasten alle den Wohnungsmarkt.
Ja, und wenn wir 800 Einfamilienhäuser bauen, dann sind es, also 800.000 Einfamilienhäuser bauen, dann sind es auch 800.000 Wohnungen, die frei werden, weil die da alle rausziehen.
Ja.
Ich finde, das ist eine gute Idee.
Ne? Und wenn der Wohnungsmarkt entlastet wird, fällt es ja auch dann wieder auf die Mietpreise, dass die dann eben moderater werden.
Exakt. Sehr schön, diesen Sprung zum Mietmarkt. Wenn wir uns die Vergangenheit mal angucken, André, also wir hatten ja die Zeit das war, glaube ich, so Mitte, Ende Corona, die Jahre, 2-3 Jahre davor, war ja so ein absoluter Boom. Da haben die Unternehmen ja teilweise gesagt, ja, wir können hier ein Haus kaufen, aber ihr müsst ja 2 oder 3 Jahre warten, weil die Werke sind ausgelastet, die Handwerker sind nicht da. Also es war ja wirklich enorm, du hast doch ewig lange gewartet auf dein Haus. Da war ja Hochsaison.
Richtig.
Und da hatten wir Knappheit an Handwerkern, da hatten wir Knappheit an Material. Und was ist jedes Jahr passiert? Die Hauspreise sind drastisch gestiegen.
Ja.
Also wenn wir
teilweise 2 Preiserhöhungen in einem Jahr.
Pro Jahr teilweise 10, 12, 14% Preiserhöhung.
Ja.
Das ist halt krank. Ja, also es ist verrückt, was da passiert ist. Und das war, weil so ein Boom da war. Ja, du kannst, wenn du als Finanzierer jetzt, ne, du sagst, okay, du hast jetzt 2 Kunden, die du hast, kannst, egal was du machst, du hast keine Lösung, du kannst nur einen bedienen. Ja, bei dem einen finanzierst du 8 Millionen, bei dem anderen 80.000.
Nehmen wir den natürlich für 8 Millionen.
Millionen, weil es ist schade, für den anderen, das tut dir auch in der Seele leid. Aber es macht keinen Sinn sonst. Mhm. Ja, dann musst du wirtschaftlich denken.
Ja.
Und so ist es ja beim Handwerker auch und beim Hausbauunternehmen. Ja, die machen dann die Objekte, wenn sie nur 10 machen können, dann machen sie die Objekte, bei denen am meisten Geld hängen bleibt. Das heißt, wenn dieser Wohnungsbaumarkt in Fahrt aufnimmt, weil politische Veränderungen kommen, dann werden wir wieder sehen, meiner Meinung nach, dass Unternehmen wieder an dem Punkt landen, dass sie ausgelastet sind oder sogar über der Auslastung sind, dass sie Preise nach oben reißen werden und
die Bauzeit wird sich
verlängern. Die Bauzeiten werden sich verändern. Und das wird sich im Einfamilienhausmarkt auch extrem widerspiegeln. Das kennen wir ja schon.
Das sehe ich genauso.
Materialien teurer werden. Die Fensterbauer sagen, wir können nur so und so viel Fenster produzieren aus unserem Werk. Die Dachziegelhersteller, wir können nur so und so viel Dachziegel produzieren. Da ist jetzt eine große Company, die baut 70 Wohneinheiten. Und da ist ein Haushersteller, der baut 10. Lieber Haushersteller, wart mal auf deine Dachziegel.
Ja.
Ja?
Ja.
So. Und lieber Häuslebauer, warte mal auf die Dachziegel, weil wir kriegen die auch nicht besser ran. Hm. Das gab's schon. Ne? Ja. Das hatten wir alles schon. Und ich glaube, dass wir da wieder hinrutschen könnten, wenn eben diese politische Veränderung mit Wohnungsmarkt passiert.
Ah, die werden ja irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, werden diese Veränderungen auf alle Fälle kommen müssen. Da ja, wie gesagt, da wird ja jetzt ein Defizit aufgehäuft. Ja. Und irgendwann muss das gelöst werden, weil sonst gibt es richtig Probleme. Und das wird auch passieren, dass das gelöst wird. Und deshalb denke ich mal, ist es relativ schlau, sich jetzt wirklich zu informieren, zum jetzigen Zeitpunkt, welche Möglichkeiten habe ich, für mich persönlich und meine Familie, das große Problem kann ich nicht lösen als Einzelperson, für mich eine Entscheidung zu treffen und für mich diese Wohnungsmisere zu lösen, indem ich sage, dann baue ich eben mein Haus selber und gehe den Schritt und dann...
Oder ich baue ein kleines Haus. Oder das ist ein Haus mit 2 Wohnungen.
Ja, oder
so. 200 Quadratmeter groß und 200 Quadratmeter Haus, ist riesig, ist viel, ne? Aber dann bin ich halt, dann habe ich einen Mieter drinne, dann wohne ich auch in der Wohnung, dann ist es wie eine Eigentumswohnung, sorgt dafür, dass eine andere Familie vielleicht auch noch Wohnraum hat, ja, weil ich das eben so mache. Und unterm Strich werde ich auch noch wirtschaftlich werden, weil ich ja eben meine Wohneinheit selber nutze. Mein Grundstück hätte sowieso kaufen müssen und sowieso Geld für diesen ganzen Prozess ausgegeben habe. Also da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, die man prüfen kann. Und vielleicht auch sollte.
Genau.
Ja, André, so schnell wird man politisch in einem Bauern-Podcast und rutscht in Stammtisch-Gespräche ab. aber muss auch mal sein, glaube ich. Es ist einfach absehbar, dass da was passieren wird die nächsten Jahre und passieren muss die nächsten Jahre. Und deswegen sollten wir, wenn wir bauen wollen, wenn wir diesen Wunsch haben, glaube ich, jetzt handeln. Und das ist eine gute Zeit. Die Zinsen sind moderat, haben sich jetzt eingepegelt. Ich glaube, die Grundstückspreise haben sich eingepegelt. Die Haushersteller sind fleißig dabei, einen Teil ihres Kuchens zu bekommen und zu vergrößern. Das heißt auch die Hauspreise, Aktionshäuser, gibt es viele Möglichkeiten heutzutage. Jeder kämpft so ein bisschen auch um die Kunden. Das ist eine schöne.
Für den Bauherrn ist das gut.
Ist das gut. Das heißt, wenn man in der Wohnungssituation ist oder wenn man absehbar in ein paar Jahren umziehen muss, die Situation wird nicht besser. Und ich glaube, jetzt die Wegsteuer zu bekommen und zu sagen, ich lenke jetzt ein und überleg mir, die Reise geht in eine Richtung, die eventuell mir auf die Füße fallen könnte. Ich sorge jetzt dafür, dass ich mein Zuhause finde, baue, kaufe, wo ich einfach dann meine Ruhe habe und dem Ganzen ein bisschen von außerhalb zugucken kann und kann das Ganze, diese ganze Not, die da kommt, mit einem Lachen und einem Wein.
Und ich habe dann die Sicherheit, Gewissheit für meine Familie, für meine Zukunft, was das Wohnen betrifft.
Genau. Deswegen machen wir ja auch den Podcast, um genau das zu erzeugen, um eben Menschen da draußen diese Brisanz auch mitzugeben. Und die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, weil Bauen eben und Wohnen und ein eigenes Haus zu haben, cool ist. Und noch cooler als ein eigenes Haus zu haben, ist es Podcast-Follower zu sein von Cleveres Bauen. Und deswegen solltet ihr alle jetzt diesem Podcast folgen. Ganz doll würden wir uns auch über Kommentare und Bewertungen des Podcasts freuen. Also wenn ihr uns einfach bewertet und sagt, hey, dieser Podcast ist ein 5-Sterne-Podcast, weil wir den gerne hören. Es hilft uns sehr, sehr weiter. Hilft uns auch sehr weiter, neue Hörer zu generieren und noch mehr Traffic zu bekommen und vor allem noch interessantere Gäste zu uns zu kommen. Daher folgt uns und bewertet uns positiv. André, ich würde sagen, ich wünsche allen da draußen mal eine gute Zeit.
Ja, und in diesem Sinne auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.